Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir leben in einer Zeit, in der es eine grandiose Neuauflage gibt, nämlich die Neuauflage jener Lehre der Gnosis, die in den Tagen der Apostel und besonders nach dem Tode der Apostel ganze blühende Gemeinden Jesu Christi verwüstete, bis zur Unkenntlichkeit. Es war eine Vermischung der Religionen der damaligen Zeit, eine Mischung aus Licht und Finsternis, aus Gut und Böse. Und diese Gnosis, diese Vermischung der Religionen, diese Vermischung dessen, was göttlich ist und was dämonisch ist, haben wir in dieser Endzeit wieder einmal von Neuem. Und es besteht die Gefahr, dass die Gemeinde Jesu Christi auch in ihren letzten Tagen auf diese Dinge eingeht und durch sie zerstört wird. Der Vater dieser Gnosis, dieser Vermischung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Heiligkeit und Göttlichkeit, zwischen Gesetzlosigkeit und Frömmigkeit, ist Bileam, jener sogenannte Prophet, der einerseits Sprüche Gottes sagt, der aber andererseits einen Rat gibt, der Israel verwüstet und zerstört und der zu 24.000 gefallenen Israeliten führt, durch jene grauenhafte Hurerei im Namen des Baal Peor. Eine Sache, zu der Bileam geraten hat. Bileam zu Deutsch, der Volksverderber, der Sohn Beors, der Fackel des Blitzes. Und dieser ein Sohn Balaks, des Verwüsters, des Zerstörers. Der volle Name dieses Mannes, dieses Mischpropheten, in Josua 13, 22 heißt Bileam, Sohn Beors, Zauberer. Und diese volle Namensformel Bileams hat den Zahlwert 666. Das vermag uns schon etwas zu zeigen, in welchem Zeichen und in welchem Geiste dieser Mann sprach, der andererseits sich selbst als Mann des geöffneten Auges hinstellte, der da hört die Worte Gottes, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der hinfällt und enthüllter Augen ist. Ein Mann, der einen ungeheuren Weihrauch um sich selbst herum verbreitet und der dann gewisse Dinge sagt, die noch nicht einmal falsch sind, wie jenes Wort von dem Stern aus Jakob, der hervortreten wird in den fernen Zeiten der Heilserfüllung. Auch heute gibt es wieder entsetzliche Irrlehren und Mischlehren auf dem Boden einer Religiosität. Es gibt nicht nur Satansmessen und Satanskulte, Hexenkulte. Ich habe kürzlich von einer neu entstehenden großen Sekte gehört, die eine neue Dreieinigkeit anbetet. Jahwe, Jehova, Luzifer als den Glücksbringer und Satan als die dritte Person dieser Dreieinigkeit. Auch in der Gemeinde Jesu sind wir vor solchen Mischungen und Vermischungen, die letzten Endes dazu dienen sollen, uns das Bild Gottes des Vaters trübe zu machen, finster zu machen, Gott zu verdächtigen, unser Misstrauen gegen den Vater Jesu Christi wachzurufen, nicht sicher. Es gibt auch in unseren Erkenntniskreisen eine Antwort auf die Frage nach der Entstehung und nach dem Ursprung des Bösen, die da folgendermaßen lautet: Gott, der Vater, habe den Satan als Satan erschaffen. Er habe den Bösen als den Bösen erschaffen, mit allen Qualitäten der Finsternis, der Bosheit, der Gemeinheit, der Gesetzlosigkeit, der Lüge, der Irreführung, dass der Kosmos lediglich einen großen Riesencomputer darstellt und als dessen Software, als dessen Programmierung von Gott aus der Satan dient. Dem wollen wir heute Abend einiges entgegensetzen. Als erstes ein Wort aus Sprüche 8, Vers 13, ein Wort des lebendigen Gottes. Die Furcht Jehovas ist das böse Hassen, Hoffart und Hochmut und den Weg des Bösen. Und den Mund der Verkehrtheit hasse ich. Das sagt der lebendige Gott. Und mit diesem Weg des Bösen ist nicht nur das unmoralische Handeln von Menschen gemeint, sondern der weltgeschichtliche und heilsgeschichtliche Weg des Satans. Und Gott sagt von ihm, seinen Weg, sein Wesen hasse ich mit ganzer Glut und mit ganzer Leidenschaft. Da wäre bereits die erste Frage zu stellen. Wie kann der lebendige Gott den Weg des Bösen und das Wesen des Bösen hassen, wenn das Böse und wenn der Böse, wenn der Satan aus ihm selbst, aus seinem göttlichen Wesen hervorgegangen wäre? In Johannes 1, Vers 17 bis 18 steht das Wort, keiner hat Gott jemals gesehen. Und dieses Wort sollten wir ganz ernst nehmen. Ich muss gerade mal mein Pult verlassen. Ich habe mein neues Testament vergessen. Denn eines müssen wir wissen. Wenn wir Gottes Wesen ableiten wollen von der gefallenen Schöpfung oder von dem Verlauf der Weltgeschichte, so kommen wir zu völlig falschen Schlüssen über das Wesen Gottes. Gott ist nicht erkennbar an der gefallenen Schöpfung, gegebenenfalls als Schöpfer an der Existenz der Schöpfung. Er ist schon gar nicht erkennbar an jener verhängnisvollen Geschichte des Kosmos, der Erde und der Menschheit, eine Geschichte voller schreiender Ungerechtigkeit, voller Mord und Lüge und Totschlag, voller Gehässigkeit und Finsternis und von Verfall. Keiner hat Gott jemals gesehen. Und in dieser Dunkelheit stünden wir noch heute, wenn es nicht weiter heißen würde der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Er hat uns genaue Kunde von dem Vater gegeben, damit wir keine falschen Schlüsse über Gott ziehen und über Gottes Wesen denken und leben. Und dazu nun aus 1. Johannes 1, Vers 3 bis 5 das außerordentlich wichtige Wort. Dieser Sohn ist es, der uns die Kunde von Gott gibt und der deshalb genauestens über Gottes Wesen Bescheid weiß. Noch genauer als jeder Apostel, noch genauer als selbst der Apostel Paulus. Denn er ist der einzig geborene Sohn oder wie es im Urtext heißt, der einzig geborene Gott, der uns von Gott Exegese gibt, genaueste Kunde und von Gottes Wesen. Und nun das Wort aus 1. Johannes 1, 3 bis 5. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habet. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Und das ist außerordentlich wichtig. Wenn wir mit Menschen Gemeinschaft haben sollen, wie hier mit den Aposteln, dann muss klar sein, an welcher Steckdose sie hängen. Dann muss eines klar sein, woher sie ihre Kunde, ihre Weisheit, ihr Leben, ihr Wesen beziehen. Und deshalb sagt Johannes, das sollt ihr wissen, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Und dieses schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Und nun kommt ein Vers, der ist geradezu Kernpunkt des ganzen Neuen Testamentes und aller seiner Aussagen. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm, von Jesus gehört haben. Und die wir euch verkündigen. Gott ist Licht und es ist keinerlei Finsternis in ihm. Das ist alles, was Jesus verkündigt hat, auf eine kurze Formel, auf einen letzten Nenner gebracht. Selbst wenn man so viele Bücher von Jesus und von seinem heilsgeschichtlichen Wirken schreiben könnte, dass sie die Welt nicht fassen könnten. Aber das ist die letzte Formel. Gott ist Licht und es ist keinerlei Finsternis in ihm und in seinem göttlichen Wesen. Nun, es heißt im Neuen Testament, dass Jesus hinsichtlich der Sünde völlig frei gewesen sei. Der Apostel Petrus bezeugt, Jesus tat keine Sünde. Der Apostel Johannes als der Apostel des Wesens bezeugte, in ihm war keine Sünde. Und der Apostel der Erkenntnis, Paulus, bezeugt, er kannte keine Sünde. Das heißt, er erkannte keine Sünde. Er hatte mit der Sünde keine Wesensgemeinschaft. Natürlich wusste er um Sünde. Natürlich kannte er die Sünden seiner Zeit. Er ging ja nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt. Aber er hatte mit dieser Sünde keine Gemeinschaft der Wesenserkenntnis. Wenn Jesus einmal sagt, ich und der Vater sind eins, dann ist diese dreifache Aussage auch eine Aussage über den Vater. Dann heißt, Jesus tat keine Sünde, auch der Vater tat niemals etwas, was als Sünde und Irreführung und Abweg bezeichnet werden kann. Wenn es heißt, in Jesus war keine Sünde, ist der Rückschluss erlaubt von der Wesenseinigkeit des Vaters mit dem Sohne her, dass auch in dem Vater nichts Böses, keine Sünde, keinerlei Finsternis war. Und wenn es heißt, dass der Sohn Gottes in keiner Erkenntnisgemeinschaft mit der Sünde stand, dann müssen wir das auch mit dem Vater, von dem Vater sagen und dürfen es von dem Vater des Lichtes glauben. Ich und der Vater sind wesenseins. In ihm ist keinerlei Finsternis. Ist die Folgerung statthaft, dass dann auch aus ihm keinerlei Finsternis gekommen sein kann, wenn in ihm keine Finsternis war? Ist dies eine biblische Schlussfolgerung? Darüber wollen wir nachdenken. Der Name Jahwe oder Jehova bedeutet zu Deutsch, ich bin, der ich bin. Es ist derjenige, der sich in seinem Wesen niemals verändert. Der ewig Seiende, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in die Weltzeiten hinein, in Ewigkeit, unveränderlich in seinem Wesen wie der Vater. Ich bin, der ich bin, der die heilige Statik der Heilsgeschichte bewirkt. Aber auch, ich werde sein, der ich sein werde. Der Gott, der in seinem unveränderlichen Wesen die ganze Dynamik der Heilsgeschichte in der Erfüllung seines göttlichen Heilsplanes bewirkt. In ihm keine Finsternis. Deshalb auch aus ihm keine Finsternis. In einem Punkt allerdings müssen wir in aller Klarheit sagen, in der Planung Gottes, im Vorherwissen Gottes, hat das Böse durchaus bestanden. Er wusste um das kommende Unheil, er wusste um die kommende Katastrophe, in der das gesamte Weltenall durch den Abfall Satans mit hineingerissen werden würde. Und er hat alle diese Dinge in seinem Vorherwissen, vor Grundlegung der Welt, in sich selbst und in Christo Jesu vorausgeplant. Er ist nicht der Weltenbaumeister, der durch irgendein Geschehen überrascht worden wäre. Er hat sich, ehe er den Weltenbau errichtet hat, zuvor niedergesetzt und hat die Kosten berechnet, ob er es auch habe, hinauszuführen, damit nicht am Ende der Weltenbau als eine Ruine unvollendet fertig dastünde und die Feinde sagen könnten, haha, dieser hat begonnen zu bauen und er ist nicht in der Lage, es zu vollenden. Planung, Vorherwissen und die volle Verantwortung Gottes angesichts des Bösen. Denn er musste die Konsequenzen daraus ziehen, dass er allen Geschöpfen, die bewusst leben, nicht nur die Möglichkeit des Ja gegeben hat, sondern auch die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und dass er allen bewussten Geschöpfen ein Wesenselement aus seiner Wesensfülle herausgeschenkt hat, und das ist seine königliche Freiheit. Darauf konnte er nicht verzichten, es sei denn, er hätte lauter Computer in die Welt gesetzt. Er hätte alle Wesen erschaffen, etwa in der Gleichheit der niederen Tiere, die nur durch Instinkt und Trieb beherrscht werden und die ablaufen wie ein Computer. Freiheit der Geschöpfe, das Anerschaffene ja bedingt zugleich ein anerschaffenes mögliches Nein. Es gibt niemals ein echtes Ja, wenn es nicht auch ein echtes Nein geben kann. Und das hat für Gott schwerste Nachteile gebracht. Er hat die Konsequenzen gezogen, als er die Kosten berechnet hat, ehe er irgendein Wesen ins Dasein gerufen hat, als es auch noch nicht jenen Morgenstern gab, der den Namen Luzifer, Lichtträger, hatte. Da hat er die Kosten überschlagen und er hat den Preis berechnet, den teuren Preis des Blutes Jesu, dessen, der zur Sünde gemacht worden ist, der zum Fluche gemacht worden ist, der das Böse getragen hat, der gelitten hat als die Schlange am Pfahl im Bilde des Urbösen. Wir wollen dazu noch eines sagen. Es wird ihm oft entgegnet von Brüdern, die da glauben, Gott habe den Satan als Satan erschaffen und habe das Böse selbst als Böse erschaffen, dass doch Paulus sage, aus ihm ist das All. Wir wollen aber in aller Ruhe bedenken, dass dieses Wort eigentlich nur sagen will, im Zusammenhang des Textes, dass aus Gott die Schöpfung gekommen sei. Das ganze Weltenall, das ganze Universum, dieses Wort will nicht bedeuten, dass aus ihm das Böse hervorgebrandet sei, dass aus ihm die Finsternis geströmt sei, dass aus ihm, aus Gott, der Böse, der Satan gekommen sei. Wenn man behauptet, Satan sei als der Böse in der Form und in dem Wesen, das er heute hat, ein Geschöpf Gottes gewesen, dann muss man die Folgerungen ziehen. Dann wäre er zuvor in Gott gewesen, mit allen Wesenselementen des Bösen, der Finsternis, der Lüge, der Wesensverderbnis, der Zerstörung, des Todes. Und Gott hätte ihn dann aus sich selbst als Gegenüber herausgestellt. Und das ist eine ungeheure Lästerung des Gottes, von dem es heißt, höre Israel, Gott der Herr ist ein Gott, ist ein einzigartiger Gott, eins in seinem Wesen und einzigartig in seinem Wesen. In Gott hat es niemals einen Wesensdualismus, einen Wesenswiderspruch gegeben, der gleichsam als Antigott herausgestellt worden wäre. Und wenn das so wäre, wenn das wirklich so wäre, dann wäre Satan ein Gegengott. Ein Gegengott gegenüber dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ein ungeheuerlicher Gedanke. In Gott gibt es keinen Wesensdualismus. In Gott hat es niemals einen Wesenswiderspruch gegeben. Er ist derselbe. Er verändert sich in seinem Wesen nicht. Es gibt im Neuen Testament vier Aussagen über das Wesen Gottes. Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist. 1. Johannes 4, 8 und 16. Gott ist Liebe. Johannes 11, 25 und 14, Vers 6. Gott ist Leben. Und 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht. Das sind die einzigen klaren Beschreibungen des Wesens Gottes. Gott ist Geist, Gott ist Liebe, Gott ist Leben, Gott ist Licht. Und an dieses sein Wesen hat sich der heilige Gott selbst gebunden. In einer hochheiligen Selbstverpflichtung. Bei diesem seinem Wesen, bei diesem seinem einzigartigen Wesen schwört er, wenn er sagt, ich habe bei mir selbst geschworen, ich schwöre bei meinem Namen, ich schwöre bei meinem Leben, dass das, was ich verheiße, sich auch verwirklichen wird. Das ist das Geheimnis der Selbstverpflichtung Gottes, sodass Hebräer 2 sagen kann, er war es sich selbst schuldig, den Urheber unserer Errettung durch Leiden zum Ziel zu bringen, damit er viele Söhne zur Herrlichkeit führen könne. Er war es sich selbst schuldig, die Wesensbindung Gottes. Und von daher müssen wir es noch einmal sagen, es gibt keine absolute Allmacht Gottes im philosophischen Sinn. Bitte erschrecken Sie nicht. Gott kann nicht alles tun. Gott kann nicht lügen. Es ist seinem Wesen absolut fremd. So wie Jesus keine Sünde tat, keine Sünde erkannte und in ihm keine Sünde war. Gott kann nicht untreu sein. Er kann seine Gnadengaben und Verheißungen nicht bereuen. Wohl seine Gerichte, aber nicht seine Gnadengaben und Verheißungen. Hier liegt die absolute Grenze der göttlichen Allmacht, die Gott nicht überschreiten will und nicht überschreiten kann. Und so sehr ist der einzigartige Gott, der eine Gott Israels und der Gemeinde, an sich selbst und sein göttliches Wesen gebunden, dass es von ihm aus keine Wesensberührung und keine Brücke zum Bösen gibt und geben kann. Gott ist heilig. Er hat auch keine Wesensbeziehung zu Satan, so sehr er auch den Satan, all sein Wirken und all das Böse, das aus diesem hervorströmt, in seinen Heilsplan einbezieht und die Folgen, die Konsequenzen in seinem Sohne Jesus Christus trägt. Wir müssen unterscheiden zwischen der Wohnung und dem Throne Gottes, wenn wir sagen, es gibt keine Wesensbeziehung Gottes zum Bösen. Von der Wohnung Gottes ist geschrieben, dass er, der da wohnt, in einem unzugänglichen Licht, als der glückselige Gott, dort niemals erreicht werden kann von einem Wesen, das er erschaffen hat. Jedenfalls nicht in der gegenwärtigen Zeit. Der Thron Gottes gehört bereits in die Himmel, nicht in den Himmel der Wohnung Gottes. Und deshalb können, weil der Thron Gottes zum erschaffenden Kosmos gehört, die Söhne Elohims, die Söhne Gottes, auch der Satan, vor diesem Thron erscheinen, so wie es uns Hiob 1 berichtet, wo der Satan Anklage erhebt gegen den treuen Gottesknecht Hiob. Es gibt keine Wesensbeziehung Gottes zu Satan. Dazu lesen wir Jakobus 1, Vers 13 bis 17. Dort antwortet der Apostel Jakobus auf die Frage, woher kommt eigentlich die Sünde? Woher kommt eigentlich das Böse? Und da müsste er ja eigentlich sagen, wenn jene Lehre, die wir zu Eingang erwähnt haben, stimmen würde, dass die Sünde und das Böse aus Gott selbst hervorströmen. Aber das tut er keineswegs. Jakobus 1, 13 und folgende. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Nun wissen wir gleich einmal Halt machen. Hier erheben sich viele Probleme. Wir denken etwa an die Geschichte von der Versuchung Abrahams. 1. Mose 22. Gott versuchte Abraham und sprach, opfere deinen Sohn, deinen Erstgeborenen, den du lieb hast. So reich wie der Wortschatz der Heiligen Schriften sonst ist, der unseren deutschen Wortschatz bei weitem übertrifft, weshalb es ja auch ein Trick des Satans in der Endzeit ist, den Wortschatz der kommenden Generation auf das Niveau der Bildzeitung herabzudrücken, damit dann keiner mehr die Bibel verstehen kann. So reich dieser Wortschatz ist, an diesem Punkt, da ist die Bibel im Wort zu arm. Denn wir müssten unterscheiden zwischen einer Erprobung des Glaubens und einer Versuchung zum Bösen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Jakobus hat hier das Zweite im Auge. 1. Mose 22 redet von der Erprobung des Glaubens. Des Glaubens, der sich dann bei Abraham bewährt hat. Niemand sage, wenn er versucht wird. Wir können ergänzen, zum Bösen, zur Sünde. Ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und er selbst versucht niemanden. Und hier müssen wir ergänzen, zum Bösen. Zu jenem Wesensverfall, der in den Ungeist führt, in den Hass, in den Tod, in die Dunkelheit und in die Finsternis. Er selbst versucht niemanden zum Bösen. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wenn es hier heißt, er kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst versucht niemanden zum Bösen, dann ist eines klar, dass er auch jenen feurigen, schirmenden Cherub, der ein Morgenstern war, in ähnlicher Weise wie Jesus, allerdings geschaffen und nicht gezeugt, dass er auch ihn nicht zum Bösen versucht hat. Wir dürfen solche Aussagen nicht nur moralisch erbaulich sehen, sondern prophetisch auf dem ganzen heilsgeschichtlichen Hintergrund der Heiligen Schriften. Und dann heißt es in Vers 16, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Es gibt also hier die Möglichkeit, in Bezug auf die Entstehung des Bösen und der Versuchung zum Bösen, gewaltigen Irrtümern anheimzufallen. Weshalb Jakobus sagt, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Wesensveränderung ist, noch eines Lichtes Wechsels Schatten, noch nicht einmal eines Lichtes Wechsels Schatten. Und das ist nun wirklich eine klare Aussage, eine unüberbietbare Aussage über die Unveränderlichkeit des Wesens des einen und einzigartigen Gottes, von dem Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Noch nicht einmal eines Lichtes Wechsels Schatten. An dieser Stelle sollten wir eines bedenken. Der Feind hat heute ein Hauptziel gegenüber den Gläubigen. Das Wesen Gottes des Vaters zu beschmutzen, zu verdächtigen, in Misskredit zu bringen und in uns Misstrauen gegenüber Gott, den Vater, zu erzeugen. Und dazu benutzt er manches, was in unserem Leben geschieht. Auch die Spannung, in der wir stehen angesichts der Tatsache, dass Gott noch ein verborgener Gott ist, dass die Gerechtigkeit Gottes sich noch nicht geoffenbart hat, dass sie noch nicht einmal nachweisbar ist in der gegenwärtigen Weltgeschichte. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Nur gute Gabe und nur vollkommenes Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Wesensveränderung ist, noch eines Lichtes Wechsels Schatten. Eine Ausnahme gibt es vielleicht. Jenen Schatten, den Gott durch die Schöpfung gleichsam in der Heilsgeschichte annimmt. Ein Schatten, der dadurch hervorgerufen wird, dass die Körper der gefallenen Schöpfung in den Kontrast des unerschaffenen Lichtes Gottes treten. Ein Schatten, der nicht aus Gott kommt, sondern der in den Körpern der gefallenen Schöpfung liegt. Etwa der Schatten des Gesetzes. Der Schatten ist das Gesetz. Der Körper, der den Schatten wirft, ist der Christus. Aber eines sollten wir dabei bedenken. Licht ist eine Realität. Licht, etwa das Licht der Sonne, kann man nachweisen als Energie, kann man nachweisen als eine Korpuskularstrahlung, als Masse, als Materie. Finsternis, Schatten, hat keine Realität. Schatten und Finsternis sind nichts anderes als die Abwesenheit des Lichtes. Da gibt es keine Energie der Finsternis und des Schattens, keine Wesenhaftigkeit, keine Realität. Auch der Satan hat im Grunde keine Realität in dem Sinne, wie sie die göttliche Welt und wie sie der Vater besitzt. Wirklichkeit. Wirklichkeit und Realität des Wesens. Das Böse ist hervorgerufen durch die Abwesenheit des Lichtes, durch die Trennung von dem Licht, durch die Trennung von der Liebe, durch die Trennung von dem Wesen Gottes, durch das Herausfallen aus der Gemeinschaft des Geistes und des Lebens. Was den Schatten anbetrifft, der durch die gefallene Schöpfung hervorgerufen wird, sollten wir allerdings eines bedenken. Gott hat die Heilsgeschichte so konzipiert, so geplant, dass selbst aus dem Schatten noch Heil hervorwächst. So wie wir es einmal in Apostelgeschichte 5 lesen, wo durch den Schatten des Petrus, der auf die Kranken fällt, Heilung bewirkt wird. Darin ist Petrus ein Darsteller Gottes und seiner Heilsgeschichte. Selbst der nicht aus dem Wesen Gottes stammende Schatten bringt letzten Endes Heil und Rettung hervor für die Schöpfung. Gott hat keine Wesensbeziehung zum Bösen. Zwei Stellen noch. Einmal Psalm 94, Vers 18 bis 20. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Güte, Jehova. Bei der Menge meiner Gedanken in meinem Inneren erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne. Sollte mit dir vereint sein der Thron des Verderbens, der aus Frevel eine Satzung macht? Welche Antwort erwartet der Psalmist? Natürlich die Antwort, nein, niemals, keineswegs. Und das sagt uns der Apostel Paulus im Neuen Testament. Er gibt uns die Antwort auf diese Frage. Sollte mit dir vereint sein der Thron des Verderbens, der aus Frevel eine Satzung macht, der gesetzmäßig sündigt, der das Gesetz der Sünde und des Todes in den Kosmos hereingebracht hat. lesen wir dazu 2. Korinther 6, Vers 11 bis 18. Ein Wort, das zunächst einmal gesagt ist, hinsichtlich des Wandels der Glaubenden, das aber auch eine große prophetische Bedeutung hat, einen gewaltigen heilsgeschichtlichen Hintergrund. Der Gott, der uns hier auffordert, keine Gemeinschaft mit dem Bösen zu haben, sollte er, der Vater der Lichter, der Gott des Lichtes, des Lebens, des Geistes, der Liebe, Gemeinschaft mit der Finsternis und mit dem Bösen haben? Sollte es gar aus ihm hervorgeströmt sein? Lesen wir das Wort des Paulus. Zur gleichen Vergeltung aber, ich rede als zu Kindern, werdet auch ihr weit. Seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Antwort: Keine.
Kassette bitte wenden.
Gemeinschaft könnte das Licht mit der Finsternis haben? Antwort: Keinerlei Gemeinschaft. Welche Übereinstimmung oder Harmonie könnte zwischen Christus und dem Belia bestehen, dem Satan? Keinerlei Übereinstimmung, keine Wesensharmonie. Oder welches Teil könnte ein Gläubiger mit einem Ungläubigen haben? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit den Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Was hier als Folgerung für unseren Wandel gezogen wird, strömt hervor aus der Aussage über die Unvereinbarkeit des göttlichen Wesens mit dem Wesen des Bösen und mit dem Wesen des Satans. Unser Bruder Arthur Muhl hat einmal gesagt, und das stimmt überein mit dem, was ich soeben angedeutet habe, sobald Gott als das Licht in die Heilsgeschichte des gefallenen Kosmos eintritt, nimmt er einen Schatten an. Besser wirft er einen Schatten. Er selbst nicht, aber die Körper der gefallenen Schöpfung. Aber, und nun sollten wir einmal eine Aussage untersuchen, die oft gemacht wird. Dass man sagt, all die Finsternis war absolut notwendig, denn sonst könnte das Licht Gottes nicht in einer solchen Klarheit und Helligkeit und Schönheit erstrahlen, wenn es nicht die Grausamkeit und die Gesetzlosigkeit und die Verderbnis der gefallenen Schöpfung gäbe. Also die ganze dunkle Weltgeschichte nur dazu da, dass am Ende Gottes Licht umso herrlicher erstrahle. Das wollen wir einmal untersuchen. Braucht Gott die Finsternis wirklich, damit das Licht seines Wesens umso heller erstrahle? Braucht Gott die Sünde des Kosmos wirklich, damit gleichsam wie durch einen göttlichen Trick die Gnade umso mächtiger werde? Braucht Gott dieses? Wir stellen die Frage, kann Gottes Licht überhaupt heller werden? Kann Gottes Liebe überhaupt vollmächtiger werden durch die Weltgeschichte und Heilsgeschichte? Dass diese Notwendigkeit bestünde, wenn das so wäre, dann wäre die Qualität des Wesens Gottes mangelhaft und er bedürfte einer Ergänzung. Dann wäre sein Licht nicht hundertprozentig vollkommen. Dann wäre sein Wesen nicht vollkommen. Er bedürfte dieses Tricks, unter dem Millionen von Geschöpfen leiden, entsetzlich leiden, nur damit sein Wesen zur vollen Entfaltung käme. Nein, Gottes Licht ist vollkommen, auch ohne die Weltgeschichte und Heilsgeschichte. Gottes Leben ist unüberbietbar vollkommen und vollendet. Gottes Liebe ist nicht steigerungsfähig. Gottes Liebe ist voll vorhanden, vor der Schöpfung schon, in der Schöpfung, auch in der Vollendung der Welt. Wir wollen dazu einmal lesen Römer 3, 3 bis 8. Und zwar dieses Wort genau lesen nach dem Grundtext. Römer 3, 3 bis 8. Denn nicht wahr, wenn manche sich als untreu erwiesen haben, wird etwa deren Untreue die Treue Gottes aufheben? Nimmermehr. Es bleibt vielmehr dabei, Gott ist wahrhaftig, ob auch jeder Mensch ein Lügner ist, wie es in der Schrift heißt. Du sollst in deinen Urteilssprüchen als gerecht erfunden werden und Sieger bleiben, wenn man mit dir rechtet. Das heißt der lebendige Gott am Ende der Zeiten. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit wirklich die Gerechtigkeit Gottes in ein umso helleres Licht stellen würde, was müssten wir daraus folgern? Wenn es wirklich so wäre, Paulus behauptet es nicht. Er macht hier nur ein Gedankenspiel. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit wirklich die Gerechtigkeit Gottes in ein umso helleres Licht stellen würde, was müssten wir daraus folgern? Wäre Gott dann nicht ungerecht, wenn er sein Zorngericht verhängt? Ich möchte einmal einfügen, wenn Satan das unschuldige Werkzeug Gottes wäre, als der Böse, als der Satan, als der, der Sünde, Tod und Finsternis in den Kosmos hereingebracht hat. Wäre Gott dann nicht ungerecht, wenn er sein Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise, nimmermehr. Wie sollte Gott sonst wohl der Richter der ganzen Welt sein können? Wenn aber Gottes Wahrheit infolge meines Lügens umso stärker zu seiner Verherrlichung hervorgetreten wäre, warum würde ich dann noch als Sünder gerichtet? Und warum halten wir uns dann nicht an den Grundsatz, den manche Lästerzungen mir in den Mund legen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute dabei herauskomme? Nun, diese Leute trifft das Verdammungsurteil mit Fug und Recht. Und nun wollen wir das einmal auf Gott legen. Hat er das Böse getan, hervorströmen lassen, damit das Gute dabei herauskomme? Und wir müssen mit Paulus sagen, nein, nie und nimmermehr. Er braucht diese Dinge nicht, damit sein Wesen eine Steigerung erfährt, damit seine Liebe liebevoller würde. Was für eine Lästerung, damit sein Licht heller erstrahle auf diesem dunklen Hintergrund. Liebe Geschwister, wir wollen nicht einfach solche Formeln nachschwätzen, sondern wir wollen wirklich über die Offenbarung Gottes nachdenken und auch die Dinge prüfen, die uns gesagt werden. Nein, wir wollen es festhalten. Das, was in Jakobus 3, Vers 11 einmal gesagt wird, hinsichtlich unserer Zunge, hinsichtlich der Zunge von Glaubenden, die geschaffen ist zum Lobpreis und zum Segnen Gottes und die oft dazu verwendet wird, auch in unserem Leben. Wir müssen das bekennen, dass wir Dinge damit sagen, die keineswegs ein Lobpreis Gottes sind. Und da sagt er, liebe Brüder, sollte Fluch und Segen aus einer Quelle strömen, liebe Brüder, das sei nicht also. Gut, das sagen wir, das ja. Und dann stellen wir die Möglichkeit hin, als wäre dies möglich aus der Quelle alles Guten, die der lebendige Gott selbst ist. Sollte Fluch und Segen aus einer Quelle hervorströmen. Und der Herr Jesus hat in Matthäus 7 gesagt, der gute Baum wird an seinen guten Früchten erkannt. Die guten Früchte verraten den guten Baum. Der böse Baum wird an seinen bösen Früchten erkannt. Die bösen Früchte verraten den bösen Baum. Ein guter Baum bringt niemals böse Früchte. Und das dürft ihr getrost auf das Wesen Gottes legen, die Quelle aller Dinge. Ja, sollten wir das Böse tun, damit das Gute dabei herauskomme? Es hat in der Urchristenheit eine Sekte gegeben. Die Sekte der Nikolaiten, von der wir in der Offenbarung, in den Sendschreiben der Offenbarung lesen. Und Gott sei es geklagt, wahrscheinlich war derjenige, der diese Vermischung des Guten und des Bösen hervorgebracht hat, der Sektengründer Nikolaos. Einer der sieben Armenpfleger der urchristlichen Gemeinde. So nimmt man jedenfalls an. Und in dieser Sekte der Nikolaiten war ein Bestreben außerordentlich stark ausgeprägt, nämlich die Tiefen des Satans zu erkennen. Die Tiefen des Satans zu erkennen. Warum? Sie sagten, wenn wir erst einmal durch sämtliche Schlammlöcher gegangen sind, wenn wir erst einmal sämtlichen Dreck der Sünde gekostet haben, alles Gift, das es in dieser Schöpfung gibt, selbst durchprobiert haben, wenn wir die Tiefen Satans, die Tiefen des Bösen und seines dämonischen Wesens erkannt haben, dann erst können wir in Wirklichkeit den Vollumfang der Gnade Jesu erkennen. Lasst uns das Böse tun, damit die Gnade umso mächtiger werde. Eine dämonische Mischsekte auf dem Boden des Urvaters aller Gnosis auf dem Boden Biliams. Leidenschaftlich haben die Apostel gegen diese Vermischung gekämpft. Tiefen Satans erkennen. Kardinal Spemann hat einmal gesagt, wenn es uns jemals offen stünde, in die dämonische Fratze des Bösen zu schauen, da gibt es nur einen Ausweg. Die sofortige Hinwendung zu dem Gekreuzigten und zu den Wunden Jesu. Nur einer kann letzten Endes das Geheimnis des Bösen erkennen und lösen und die Tiefen des Satans erkennen, ohne jemals Schaden zu leiden. Und das ist der lebendige Gott. Lesen wir dazu Daniel 2, 20 bis 22. Daniel hob an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein, und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand, den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Und das ist Jesus Christus, das Licht der Welt, der bei dem Vater war. Er allein weiß, was in der Finsternis ist. Nach 1. Korinther 2 kann Gott nur von Gott erkannt werden. Kann der Mensch bestenfalls mit all seiner Weisheit und gleichsam prophetischer Begabung den Menschen erkennen oder das Tier. Und so müssen wir folgern, nur der Böse kann den Bösen und das Böse erkennen. Einmal ausgenommen den lebendigen Gott, der da weiß, was in der Finsternis ist. Und dann kommt noch eine Aussage hinzu, und die sollte uns nicht erschrecken, sondern tief beglücken und froh machen. Diejenigen, die den Geist Gottes empfangen haben, sie sind in der Lage, sogar die Tiefen Gottes zu erkennen. Dazu sind wir also aufgerufen, nicht die Tiefen Satans zu erkennen, damit dann die Gnade in unserem Leben umso mehr erstrahle, umso mächtiger werde, sondern die Tiefen Gottes erkennen. Und das, was wir heute Abend tun, das ist keine Satanologie, keine Lehre über den Satan, sondern dies ist Christologie, ist nichts anderes als ein Hinweis auf das Wesen des Vaters und auf die unverbrüchliche Wesenstreue des Vaters unseres Herrn Jesus Christus. Wie wurde der Böse böse? Wir haben vorhin ein symbolisches Wort gehört aus dem Alten Testament, das viele Brüder beziehen auf jene Wesensverfinsterung des Morgensternes, jenes Luzifer, der dann zum Satan, zum Feind Gottes und Christi wurde. Es gibt auch noch andere Stellen in der Heiligen Schrift. Luzifer bedeutet zu Deutsch Lichtträger. Es ist das gleiche Wort wie das griechische Wort Phosphoros, der Morgenstern, das im Neuen Testament von unserem Herrn Jesus Christus verwendet worden ist. Und wir dürfen gerne daran denken, dass es einmal in den Sprüchen heißt, dass bei der Urschöpfung die Morgensterne und Söhne Gottes jauchzten. Luzifer, der Lichtträger, war ein Morgenstern. Wir haben vorhin einen Vers gelesen, den möchte ich doch noch einmal unterstreichen. In Hesekiel 28, Vers 14 und folgende: Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berge. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden bist, nicht gezeugt, sondern wie alle Engel geschaffen. Und nun muss es eigentlich heißen nach dem hebräischen Text: So lange, bis Unrecht in dir gefunden wurde, nicht an dir, in dir. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt, und du hast gesündigt, und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg. Wir könnten sagen, ich habe dich vom Berge Gottes hinweggeschleudert und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine, das heißt der Licht des Engel Gottes. Der Herr Jesus hat einmal gesagt: Ich sah den Satan vom Himmel stürzen wie einen Blitz. Das heißt hinweggeschleudert aus der Nähe Gottes. Gott brauchte dazu nichts zu tun. Der Wesenszerfall, die Wesensentfremdung, die Wesenszerrüttung in diesem Cheruben Gottes hat dazu geführt, dass er sich nicht mehr länger in der Nähe des Lichtes und des Wesens Gottes und der Liebe Gottes halten konnte. Er wurde dahingegeben, so wie wir es einmal von den Völkern dieser Welt lesen, die nach Geist, Seele und Leib von Gott dahingegeben worden sind, an sich selbst und an das Verderben ihres eigenen inneren Wesens. Und Karl Barth hat einmal dazu gesagt, zu jenem dreimaligen erschütternden Wort aus Römer 1, es gibt kein größeres Verderbnis als das Verderbnis, das Gott an uns selbst dahingeben würde. Und das ist jenem Wesen geschehen, das einstmals im Lichte Gottes stand. Lesen wir dazu 1. Johannes 1, Vers 6 und 7. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Wandel im Licht, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Solange wir im Lichte sind, solange jenes Wesen, das wir heute Satan nennen, jener Lichtträger, in der Gemeinschaft Gottes wandelte, wandelte er im Licht, war er angestrahlt vom Lichte Gottes. Und als seine Wesensverderbnis begann und als er verfiel zu Finsternis und Hass, zur Dämonie und zum Tode, wurde er automatisch hinweggeschleudert aus der Gemeinschaft Gottes. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, der Herrlichkeit Gottes standzuhalten in einem solchen Zustand. Er, der nur eines kannte, weil ja die Habsucht die Wurzel alles Bösen ist, letztlich auch des Satans, er, der in einer Opposition stand gegenüber dem einzig geborenen Sohn Gottes, der ihn überragte, weil er Gott gleich war, in der Allmacht, in der Allwissenheit, in der Unversuchbarkeit, in der Unsterblichkeit, weil er Gott gleich war, in dieser Wesensopposition und in jenem Aufstand gegen den Christus hat er sein eigenes Wesen verfinstert, ist er aus der Nähe Gottes hinweggeschleudert worden. Dazu noch 1. Johannes 4, Vers 16, wo das Gleiche gesagt wird hinsichtlich der Liebe, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir könnten das Wort auch umkehren und könnten sagen, und wer in Gott bleibt und in seiner Nähe bleibt und in seiner Gemeinschaft bleibt, der bleibt damit auch in der Liebe. Und wer aus der Nähe Gottes hinweggeschleudert wird, der kann nicht mehr Geist Gottes tragen, der wird zum Ungeist, zum Geist, der stets verneint. Wer aus der Nähe der Liebe Gottes hinweggeschleudert wird, entfaltet in sich den Hass und wird zum Brennpunkt des Hasses im ganzen erschaffenen Universum. Wer aus der Nähe des Lebens Gottes hinweggeschleudert wird, wird zu jenem Wesen, das die Vollmacht gegebenenfalls über den Tod hat, das aber niemals Leben in sich selbst hat, wie der Sohn und wie der Vater. Und wer aus der Nähe des Lichtes Gottes hinweggeschleudert wird, wird damit automatisch zur Finsternis. Einfach durch diese Dahingabe an sich selbst. Ein Wort noch aus den Sprüchen dazu. Sprüche 20, Vers 20. Dort heißt es, wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, dessen Leuchte wird erlöschen in tiefster Finsternis. Und nun einmal nur die eine Hälfte, wer seinem Vater flucht, Gott der Vater, dessen Leuchte wird erlöschen in tiefster Finsternis. Vielleicht dazu auch noch aus Hiob 18 einige Verse. Hiob 18 von Vers 5 an. Doch das Licht der Gesetzlosen wird erlöschen, und nicht leuchten wird die Flamme seines Feuers. Das Licht wird finster in seinem Zelte und seine Lampe erlischt über ihm. Die Schritte seiner Kraft werden eingeengt werden und sein Ratschlag wird ihn stürzen. Denn durch seine eigenen Füße wird er ins Netz getrieben und auf Fallgittern wird er einherwandeln. Der Gesetzlose, der Brennpunkt aller Gesetzlosigkeit und aller Bosheit, aller Finsternis und alles Bösen. Der Fallstrick wird seine Ferse erfassen, die Schlinge ihn ergreifen. Sein Garn ist verborgen in der Erde und seine Falle auf dem Pfade. Schrecken ängstigen ihn ringsum und scheuchen ihn auf Schritt und Tritt. Seine Kraft wird aufgezehrt werden durch Hunger und das Verderben steht bereit an seiner Seite. Der Erstgeborene des Todes wird fressen die Glieder seines Leibes. Seine Glieder wird er fressen. Seine Zuversicht wird hinweggerissen werden aus seinem Zelte und es wird ihn forttreiben zu dem König der Schrecken. Was nicht sein ist, wird in seinem Zelte wohnen. Auf seine Wohnstätte wird Schwefel gestreut werden. Unten werden seine Wurzeln verdorren und oben wird sein Gezweig verwelken. Sein Gedächtnis verschwindet von der Erde. Und auf der Fläche des Landes hat er keinen Namen. Man wird ihn aus dem Licht in die Finsternis stoßen und aus der Welt ihn verjagen. Jesus sagt, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Dieses Wort ist nicht nur ein Wort von dem Gesetzlosen auf Erden, sondern von dem Gesetzlosen aller Gesetzlosen in der Himmelswelt und seiner Wesensverfinsterung, seines Lebensverlustes und seines Lebenszerfalls. So wie wir es in erschütternder Weise haben bei Saul, dem verworfenen König Israels, der ja ein Bild ist für den verworfenen Satan, während David, der Geliebte Gottes, ein Bild ist für Jesus Christus, den Messias, den Sohn Gottes. Aber da ist ein Geheimnis. Einmal das Geheimnis des fürchterlichen Wesenszerfalls dieses großen Königs Israels mit dem Namen Saul. Man muss die Geschichte einmal lesen. Wie dieser Mann zerrüttet wird, auch in seiner Seele und in seinem Geiste, bis hin zu jener Hexe von Endor und bis zu seinem Selbstmord. Aber, das wissen viele nicht, nach der Salbung des Gotteskönigs David herrscht Saul noch 40 volle Jahre als König, der verworfene König. Und das ist das Geheimnis des Bösen, das Mysterion der späten Entmachtung des Satans, das die ganze Heilsgeschichte bestimmt. Und wir stehen fragend vor diesem Geheimnis. Warum lässt Gott offensichtlich aus heilspädagogischen Gründen auch in der Anerkennung der Freiheit jener Geschöpfe den Mächten des Bösen äonenlang noch Zeit, eine solch große Zeit der Jahrtausende, wenn wir den gesamten Kosmos betrachten, vielleicht der Jahrmillionen. Warum entmachtet er den Satan nicht zu einer frühen Stunde der Heilsgeschichte? Das ist wirklich ein Rätsel. Wir können die Antwort auf dieses Rätsel nur erwarten von der Offenbarung Gottes am Ende der Zeiten. Aber offensichtlich besteht die Notwendigkeit, nach dem Gesetz von Saat und Ernte, dass nicht nur das Gute ausreift, sondern auch das Böse. Was uns der Herr Jesus ja sagt in seinem Gleichnis von dem Giftweizen unter dem Weizen. Satan entfernte sich aus Gottes Licht und er wurde zu Finsternis. Und so müssen wir auch das Wort verstehen aus Psalm 124, was uns oftmals entgegnet wird. Und aus Jesajas 45, Vers 7, wo geschrieben steht, er, Gott, schafft Finsternis. Wie schafft Gott Finsternis? Durch den Entzug seines Lichtes. Finsternis ist Abwesenheit des Lichtes. Finsternis hat niemals wirkliche, eigene, reale Existenz. So schafft Gott Finsternis, indem er keine Gemeinschaft hat mit der Finsternis, indem er sich selbst dem Bösen entzieht und jenen Wesen, die ihm im Nein gegenüberstehen. Gott hat nur einen einzigen zur Sünde gemacht und zum Fluch, nicht den Satan, von dem man sagt, er sei böse erschaffen worden. Wer ist dieser eine, der von Gott zur Sünde gemacht worden ist und zum Fluche und der als die Schlange am Pfahl gelitten hat? Jesus, der eingeborene Sohn des Vaters. Und das ist die Auflösung, das ist die einzige Antwort auf alle heilsgeschichtlichen Rätsel, auch auf das Rätsel des Bösen und auf das Rätsel der späten Entmachtung Satans und der Mächte des Bösen. Oftmals wird das Wort zitiert aus Hiob 26, Vers 13, das da eigentlich heißt: Unter Schmerzen wie eine Gebärende litt Gottes Hand. Und dann sagt man fälschlich, als er die gekrümmte Schlange hervorbrachte. Nein, so steht es nicht geschrieben. Unter Schmerzen wie eine Gebärende litt seine Hand um die gekrümmte Schlange. Schmerzen im Herzen Gottes um die gekrümmte Schlange, um jenes Wesen, das seine Gemeinschaft verlassen hat, sein Licht verlassen hat, sein Leben verlassen hat, seinen Geist, seine Liebe. Der Apostel Paulus sagt in 1. Timotheus 3, nicht ein Neuling soll Aufgaben in der Gemeinde Gottes bekommen, was man ja heute allerorten tut, indem man 16-Jährige an die Front schickt, in die Verantwortung der Gemeinde Gottes. Nicht ein Neuling, damit er nicht in das Gericht des Diabolos falle, damit er sich nicht überhebe und in das Gericht des Teufels verfalle. Das heißt, in jenes Gericht, das der Teufel selbst erlitten hat, der selbst im Hochmut Widerstand geleistet hat gegen den Christus und im Neid und in der Habsucht sich erheben wollte bis zum Throne Gottes als der eigentliche Throninhaber und Christus von seiner einzigartigen Stellung verdrängen wollte, ihn, den erstgeborenen und einziggeborenen Sohn der Liebe Gottes. Ich möchte schließen mit zwei Schriftworten. Einmal ein etwas unbekannterer Zusammenhang, auch symbolischer Art, über den Fall Satans aus 2. Chronik 26, Vers 15 bis 22. Von dem König Usia, Stärke Jahs, der auch den anderen Namen Asael trug, ebenfalls Stärke Gottes. Da braucht man nur noch den Buchstaben des Blitzes und der Zerstörung, das Shin, hinzuzufügen, dann wird aus dem Namen Asael Azazel, der Dämon in der Wüste. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Luzifer einst den Namen Asael trug, Stärke Gottes, so wie Michael, wer ist wie Gott, Gabriel, Held Gottes, Uriel, mein Licht ist Gott, Raphael, Heilung gibt Gott. Aber das ist fromme Fantasie. Nun möchte ich das Wort lesen von diesem König Asael oder Usia. Vers 15b, und sein Name ging aus bis in die Ferne, denn wunderbar ward ihm geholfen, bis er stark wurde. Das Verhängnis vieler, auch vieler Glaubender. Und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, bis er verderbt handelte. Und er handelte treulos gegen Jehova, seinen Gott, und trat in den Tempel Jehovas, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Und wir wissen, es gibt einen Tempel im Himmel, ein Heiligtum Gottes in der Höhe, das Urbild des Tempels auf der Erde. Da kam Asaria, der Priester, hinter ihm her und mit ihm 80 Priester Jehovas, wackere Männer, und sie widerstanden dem König Usia und sprachen zu ihm: Nicht dir, Usia, geziemt es, Jehova zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind zum Räuchern. Geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt und es wird dir nicht zur Ehre gereichen von Jehova Gott. Aber Usia wurde zornig und er hatte in seiner Hand ein Räucherfass zum Räuchern. Und als er über die Priester erzürnte, da brach der Aussatz aus an seiner Stirne. angesichts der Priester im Hause Jehovas neben dem Räucheraltar. Und Asaria, der Hauptpriester, und alle die Priester wandten sich zu ihm, und siehe, er war aussätzig an seiner Stirn, und sie trieben ihn eilends von dort weg. Ich sah den Satan fallen vom Himmel wie einen Blitz, sagt der Sohn Gottes. Und auch er selbst beeilte sich, hinauszukommen. Wir können hinzufügen, weil der Böse keinerlei Gemeinschaft mehr ertragen kann mit dem Licht, mit dem lebendigen Gott. Er selbst beeilte sich, hinauszukommen, weil Jehova ihn geschlagen hatte. Und der König Usia war aussätzig bis zum Tage seines Todes. Und er wohnte in einem Krankenhause als Aussätziger. Denn er war von dem Hause, von der Wohnung Jehovas ausgeschlossen. Ein letztes Wort hinsichtlich des Geheimnisses des Bösen. In diesem Wort werden die letzten Fragen auch nicht beantwortet. In diesem Wort versucht Paulus nicht, das Wesen des Bösen zu ergründen, sondern er preist das unveränderliche Wesen Gottes, des Heiligen, des Gottes und Vaters unseres Herrn Jesus Christus. Und so wollen auch wir diese Stunde mit diesem Lobpreis beschließen. Römer 11, Vers 32 bis 36. Denn Gott hat das All insgesamt in den Unglauben eingeschlossen, damit er das All begnadige. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege, seine Heilsgeschichte. Denn wer hat des Herrn Denken erkannt? Wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihm etwas zuvor gegeben, sodass es ihm vergolten werden müsste? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist das All. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, so sei es.